Einen schönen guten Tag allerseits. Ja, ich melde mich wieder mit einem weiteren Ausschnitt einer Lesung aus dem Buch von Robert W. Malone, Lügen, die mir meine Regierung erzählte. Es ist eins der im Moment am wohl brisantesten Bücher, die derzeit veröffentlicht sind. Und die deutsche Übersetzung ist unter anderem gemacht worden von Professor Dr. Hockerts, Stefan Hockerts. Und ich hatte kürzlich eine Einführung gegeben, habe euch das Vorwort vorgelesen von Robert F. Kennedy Jr., der zu diesem Buch auch viel Lobendes gesagt hat, nämlich vor allem, dass es ein wichtiges Aufklärungswerk unserer Zeitgeschichte ist. Heute möchte ich euch das Kapitel vorlesen, wie ich die rote Pille nahm und die schrittweise Enthüllung. Wer ist Robert Malone? Zunächst einmal Ehemann, Vater und Großvater. Immer noch glücklich verheiratet mit meiner Highschool-Liebe. Schreiner, Kleinbauer, Reiter. Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen ich bitterarm war, und andere Zeiten, in denen ich locker zur Mittelschicht gehörte. Zusammen mit Jill bewirtschafte ich eine 40 Hektar große Pferdefarm in den Ausläufern der Shenandoah Mountains in Virginia. Ich passe, wie wir alle, nicht wirklich in eine bestimmte Kategorie, obwohl in den letzten Jahren von verschiedenen Medien immer wieder der Versuch unternommen wurde, mich zu stereotypisieren. Ich bin ein international anerkannter Wissenschaftler und Arzt und der ursprüngliche Erfinder der mRNA- und DNA-Impfung, was zu 9 erteilten Patenten mit Prioritätsdatum 1989 führte, sowie Erfinder der mRNA- und DNA-basierten Gentherapie. Ich bin auch Erfinder oder frühzeitiger Anwender mehrerer nicht viraler DNA- und RNA-mRNA-Plattformtechnologien. Und ich bin Inhaber zahlreicher grundlegender in- und ausländischer Patente auf dem Gebiet der Genapplikationen, Freisetzungsformulierungen und Impfstoffe. Ich arbeite seit fast 40 Jahren auf dem Gebiet der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung und der Impfwissenschaft. Mein Google Scholar Ranking liegt bei 50, was dem Rang eines herausragenden Professors entspricht. Kurz gesagt, ich habe den größten Teil meines Berufslebens mit der Entwicklung von Impfstoffen zugebracht. Ich habe auch umfangreiche Erfahrungen mit der Umnutzung von Arzneimitteln bei Ausbrüchen von Infektionskrankheiten. Meine Beiträge zu Wissenschaft und Industrie sind herausragend. Ich bin stolz auf meine Arbeit. Meine Freundschaften und Verbindungen mit Berufskollegen haben jahrelang angehalten. Wenn ich also von der New York Times, der Washington Post, der Atlantic oder anderen verleumdet werde, weiß ich, dass hinter ihren Rufmordversuchen mehr steckt als das Bemühen, die Wahrheit zu berichten. Es geht nicht um mich persönlich, sondern vielmehr darum, dass ich mich außerhalb der von der Regierung und der WHO, WEF zulässigen Darstellung zur Covid-19-Politik äußere. Es geht um meine Kritik an der Regierung, meine Kritik an den Mängeln der klinischen Impfstoffstudien, an den Pharmaunternehmen, an den schwerwiegenden, unerwünschten Nebenwirkungen und deren Vertuschung, an der erstaunlich kontraproduktiven öffentlichen Gesundheitspolitik im Zusammenhang mit der Pandemie und daran, wie die Regierung und die WHO diese Pandemie von Anfang an falsch gehandhabt haben. Es geht darum, dass ich mich frühzeitig dafür eingesetzt habe, dass wir über lebensrettende Behandlungsmethoden mit mehreren Medikamenten verfügen, die so viele verlorene Leben hätten retten können. Behandlungen, die jeden Tag in Krankenhäusern im ganzen Land für ähnliche Krankheiten und auch für Covid eingesetzt werden. Bei diesen Angriffen geht es auch darum, dass ich die Position der Great Barrington Declaration unterstütze, die im Wesentlichen besagt, dass wir unsere Bemühungen zur Risikominderung auf ältere Menschen hätten konzentrieren sollen und dass die USA gesunde Kinder, die nicht an Covid sterben, nicht mit einem experimentellen Impfstoff hätten impfen sollen. Schließlich geht es um die 18.000 Unterzeichner der Erklärung des globalen Covid-Gipfels, die diese Erklärung ratifiziert haben. Eine Anfrage von Blaze Media nach dem Freedom of Information Act hat enthüllt, dass das Gesundheitsministerium über die Centers for Disease Control and Prevention, also CDC, $1 Milliarde Steuergelder für Propaganda ausgegeben hat, um die Behauptungen zur Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfstoffe zu fördern und sogenannte Fehlinformationen zu unterbinden. Das Geld ging an die American Broadcasting Company, also ABC, das Sendernetzwerk NBC, Columbia Broadcasting System, also CBS, Microsoft National Broadcasting Company, die Washington Post und die Los Angeles Times, also die Mainstream-Medien, die nicht offengelegt haben, dass ihre Artikel und Journalisten vom Steuerzahler finanziert wurden. Diese Kampagne war ein landesweiter Vorstoß, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken. Mithilfe beängstigender Artikel wurde die Bevölkerung eingeschüchtert. Die Sicherheit und die Wirksamkeit der auf der Gentherapie basierenden Covid-19-Impfstoffe wurden propagiert, während diejenigen diffamiert wurden, die dem Vorhaben kritisch gegenüberstanden. So gaben beispielsweise die Experten der Los Angeles Times Ratschläge, wie man skeptische Freunde und Verwandte zur Impfung überreden kann. Darüber hinaus veröffentlichten die CDC eine Reihe von nicht durch Fachleute überprüfte Artikel, die für den Impfstoff warben. Sie nutzten diese Artikel, um die Darstellung sicher und wirksam zu verbreiten und die große Anzahl von Fachzeitschriftenartikeln zu diskreditieren, die die erheblichen Nebenwirkungen der genetischen SARS-CoV-2-Impfstoffe belegen. Die Gates-Stiftung hat auch die Presse geschult, beschäftigt und insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Bildung und globale Entwicklung, wo Gates den größten Einfluss haben will, Mitgliedschaften in Presseagenturen finanziert. Gates hat mehr als $319 Millionen gezahlt, um die Mainstream-Medien, The Atlantic, National Public Radio, die BBC, Public Broadcasting Service und ausländische Medienorganisationen wie The Daily Telegraph, Financial Times und Al Jazeera zu kontrollieren. Auch Geheimdienste wurden in dieser globalen Kampagne zur Ausrottung von Anti-Impfbotschaften eingesetzt. Darüber hinaus zahlte die Chan Zuckerberg-Initiative enorme Summen an Magazine und Zeitschriften wie den Atlantic Monthly, um diejenigen zu verleumden, die den Umgang der Regierung mit der Entwicklung und Produktion von Impfstoffen sowie den Impfstoff selbst kritisierten. Manchmal werde ich gefragt, was mich dazu gebracht hat, täglich Podcasts zu senden, Interviews zu geben, Stellungnahmen abzugeben, mich bei Gesetzgebern einzusetzen und einen Twitter-Feed mit fast 500.000 Menschen aufzubauen, bevor er gelöscht wurde, um dann einen Getter-Feed mit 400.000 Followern und eine tägliche Substack-Publikation aufzubauen, die über 200.000 Abonnenten hat und täglich von 500.000 bis 700.000 Menschen gelesen wird. Es begann mit meinen eigenen Erfahrungen und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Bioethik der Entwicklung der genetischen Covid-19-Impfstoffe, die der Welt aufgezwungen wurden. Die Bedenken weiteten sich noch aus, als sich die vielen Abkürzungen, Datenbankprobleme, Verschleierungen und offen gesagt Lügen bei der Entwicklung der genetischen Impfstoffe auf Spike-Protein-Basis gegen SARS-CoV-2 entdeckte. Mein Engagement für die öffentliche Wahrheitsfindung wurde durch meine beruflichen und persönlichen Erfahrungen beschleunigt. Bei der Identifizierung, der Entwicklung und dem Versuch der Veröffentlichung von durch Experten begutachteten akademischen Arbeiten über die Umwidmung von Arzneimitteln für die frühzeitige Behandlung von Covid, bei denen ich mich für die Rechte von Ärzten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit einsetzte, musste ich miterleben, wie enge Kollegen auf ähnliche Hindernisse stießen bei ihrem Bemühen, die Umwidmung von Medikamenten voranzutreiben. Als schließlich Regierungen einen unethischen Zwang hinsichtlich der Verabreichung experimenteller Impfstoffe an Erwachsene und Kinder auszuüben begannen, deckte meine Forschung auf, was sich für eine autoritäre Kontrolle durch Regierungen in Zusammenarbeit mit großen globalen Konzernen, also der Großfinanz, Big Pharma, Massenmedien und Big Tech, halte. Diese Entdeckung beeinflusste und veränderte schließlich mein gesamtes Weltbild. Als dann allmählich eine beträchtliche Anzahl an unerwünschten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit diesen Impfstoffen ans Tageslicht kam, war ich schockiert über die Reaktion der Regierungen, die die Daten aktiv vertuschten und verschwiegen. Dies gipfelte in der schockierenden Enthüllung, dass die CDC die meisten Daten über die Impfstoffe verheimlichen und in der weiteren Komplizenschaft der CDC, die fernerhin versuchten, die Veröffentlichung der Daten aus den klinischen Studien zu verhindern. Letzteres gilt in gleicher Weise für die Daten aus der Pfizer-Studie nach der Impfung. Aufgrund eines Antrags der FOLA auf Zugang zu diesen Dokumenten gingen die CDC so weit, bei den Gerichten zu beantragen, dass die Papiere für 25 Jahre versiegelt werden. Ich habe immer gelernt und geglaubt, dass Impfstoffe in Verbindung mit lebensrettenden Behandlungen für eine aufkommende Infektionskrankheit oder eine Pandemie entwickelt werden müssen. Um es noch einmal deutlich zu betonen, ich bin Impfstoffexperte, Impfarzt. Ich habe die Kerntechnologie-Plattform für mRNA-Impfstoffe erfunden. Ich habe einen großen Teil meiner Karriere mit der Entwicklung von Impfstoffen verbracht. Außerdem habe ich umfangreiche Erfahrungen mit unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten von Arzneimitteln bei Ausbrüchen von Infektionskrankheiten gesammelt. Ich bin in keinster Weise ein Impfgegner, weder in der einen noch in der anderen Form. Aber ich glaube, dass die Abkürzungen, die die US-Regierung genommen hat, um die mRNA- und die Adenovirus-Impfstoffe für diese Pandemie auf den Markt zu bringen, schädlich waren und den weltweit anerkannten Standards für die Entwicklung und Regulierung sicherer und wirksamer zugelassener Produkte widersprechen. Früher habe ich geglaubt, dass die FDA, die NIH und die CDC im Interesse der Bürger der Vereinigten Staaten arbeiten und nicht für die großen Pharmaunternehmen. Ich dachte, wenn wir auch bereits bekannte, sichere Medikamente für neu auftretende Infektionskrankheiten einsetzen könnten, würden wir schnell Wege finden, die Covid-Todesrate zu senken. Ich dachte, dass die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen von der Regierung zum Wohle der Allgemeinheit geregelt wird. Was ich in den letzten 2 Jahren lernen musste, ist, dass durch die regulatorische Vereinnahmung seitens der Regierung Die Arbeit des Kongresses und der Bundesbehörden in einem solchen Ausmaß verzerrt wurde, dass sie nicht mehr das vertreten, was im besten Interesse der Nation, der Welt und der Menschheit ist. Je mehr ich datenbasierte Bedenken darüber geäußert habe, was es mit den Impfstoffen und den Reaktionen der US-Regierung und der WHO auf sich hat, desto mehr wurde ich zensiert, diffamiert und mit verschiedenen Formen des Rufmordes durch Big Tech und konzerngesteuerte alte Massenmedien verleumdet, die in der Tat von den CDC dafür bezahlt werden, dies zu tun. Ich bin nicht der Einzige, der ins Visier genommen wird. Während der Covid-19-Pandemie haben die Mainstream-Medien andere prominente Ärzte und Wissenschaftler, die aus wissenschaftlichen Gründen der anerkannten Darstellung der Regierung widersprachen, angegriffen und zensiert. Selbige Darstellung wies die Ärzte an, ihre neu diagnostizierten Covid-Patienten nach Hause zu schicken und zu warten, bis es ihnen entweder besser geht oder sie so krank werden, dass sie nicht mehr atmen können und ihre Lippen blau angelaufen sind. Erst dann dürfen sich die Patienten in die Notaufnahme begeben. Noch nie in der Geschichte der Medizin haben Ärzte solche Ratschläge gegeben. Es ist ein ärztlicher Kunstfehler. Von da an machten die Journalisten Jagd auf Ärzte, die frühzeitig Behandlungen vornahmen, und stellten sie bloß. Sobald Ärzte in den Medien entlarvt wurden, wurden die Zulassungsbehörden ermutigt, Untersuchungen einzuleiten und Ärzten, die sich nicht an die offiziellen Richtlinien halten, die Approbation zu entziehen. Das heißt, die Menschen zu Hause so krank werden zu lassen, dass ihre Sterblichkeitsrate viel höher ist, selbst wenn sie noch ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Schikanen, die Zensur und die Diffamierung entwickelten sich zur Normalität. Regierungsbehörden, Krankenhäuser, Ärztekammern und Massenmedien haben diese Methoden weltweit eingesetzt, um Ärzte zu unterdrücken, die sich der Sünde schuldig gemacht haben. Patienten eben mit lebensrettenden Medikamenten ambulant zu behandeln. Wir sprechen hier über Standardtherapien und von der FDA zugelassene Medikamente mit umfassenden Sicherheitsdaten. Es handelt sich um Lösungen, die auf dem gesunden Menschenverstand basieren und die von Ärzten in der Praxis durch eine Kombination aus Wissen, Einsicht sowie Versuch und Irrtum unter Anwendung bewährter medizinischer Verfahren entwickelt wurden. Für diese Sünde haben unsere Regierung, Krankenhäuser, Ärztekammern und die Medien jene Helden der medizinischen Freiheit verfolgt. All dies hat dazu geführt, dass Ärzte schikaniert werden, Zulassungen gefährdet sind und, was am tragischsten ist, viele Menschen ihr Leben verloren haben, weil eine lebensrettende, frühzeitige Behandlung versäumt wurde. Was hier geschieht, ist nicht richtig, nicht angemessen und nicht fair. Ich bin nicht der Einzige, wie Sie feststellen werden.